Es ist heute außerplanmäßig, dass ich hier vorne stehe, aber ich habe Urlaub, die letzte und die kommende Woche, und irgendwie war mir danach, mich hier vorne wieder mal hinzustellen. Irgendwie freut man sich, wenn man freie Zeit hat, und irgendwie freut man sich auch, wenn man hier vorne stehen kann. Das ist irgendwie, kann man nicht immer erklären, wie es so kommt. Und wenn ich sage, mein Wunsch ist es heute, ich glaube, dann wisst ihr schon, wo es weitergeht, oder? Jesaja. Jesaja. Seit langer Zeit, vielleicht auch noch lange Zeit. Ich habe das Buch ja nicht geschrieben, aber es ist sehr lang geworden. Es sind über 60 Kapitel. Und heute war mein Wunsch einfach, die Kapitel 15 und 16 uns anzuschauen. Also kann man sich ausrechnen, ist noch viel Platz nach oben. Und in den letzten Predigten, da haben wir uns so ein paar Völker schon mal angeschaut, wo Gott zu denen spricht oder Aussagen macht, prophetisches Wort zu denen. Es waren die Babylonier, es waren die Philister, es waren die Assyrer. Also einige Völker, kann man sagen, die in der näheren Umgebung von Israel gelebt haben. Fast so wie bei uns heute, Deutschland. Um uns herum sind andere Länder, andere Völker, und man lebt ja irgendwie mit ihnen. Nur ich sag mal, heute verläuft es friedlich. Damals verlief es ganz oft kriegerisch, dass man anders gehandelt hat. Und so kommt es auch so, dass Gott auch gegen die Moabiter spricht, sagt, wie es ihnen gehen wird. Und diese Kapitel 15 und 16, also da geht es um das Volk der Moabiter. Und ich möchte, dass wir uns dieses Volk so ein bisschen im Lichte der Bibel anschauen. Wer waren sie? Wie kam es dazu, dass Gott so ein Urteil über sie spricht? Wurden sie vernichtet? Gibt es sie heute noch? Das sind alles so Fragen, die mich immer beschäftigen, wenn ich mich mit bestimmten Völkern auseinandersetze. Und über das Volk der Moabiter wissen wir eigentlich recht viel. Mehr als über manch ein anderes Volk. Wir wissen, wo sie herkommen. Also ihr Ursprung wird uns beschrieben in 1. Mose Kapitel 19. Da wird beschrieben, wer das waren. Und zwar, wenn wir in Kapitel 19 die Verse 31 und 32 lesen. Es ist ja die Zeit oder die Geschichte, wo Gott Sodom und Gomorra zerstört hat. Das war vorher. Dann wissen wir aus der Bibel, dass Lot mit seinen zwei Töchtern floh ins Bergland, und sie lebten dort in einer Höhle, versteckten sich, verständlich, Angst vor diesem Gericht, das sie miterlebt haben. Und dann lesen wir in zwei Versen: Eines Tages sagte die ältere Tochter zur jüngeren: Unser Vater ist alt, und es gibt weit und breit keinen Mann, der mit uns schlafen könnte, wie es überall gemacht wird. Komm, wir geben unserem Vater Wein zu trinken und legen uns dann zu ihm, damit wir von ihm Kinder bekommen. Und so entstehen zwei Völker. Von der ältesten Schwester, das Volk der Moabiter, und von der jüngeren Schwester, das Volk der Ammoniter. Zwei große Völker entstehen durch so einen Ursprung, sage ich mal, ne? Aus heutiger Sicht wären wir wahrscheinlich empört. Wie durch Inzest, sage ich mal, entstehen ganze Völker. Wie kann das sein? Die Bibel spricht gegen sowas. Sie verurteilt das. Wie kann Gott das dann segnen? Wie kann Gott das zulassen, dass wirklich solche Völker entstehen? Und ich sag mal, ich möchte heute nicht auf das Thema Inzest eingehen. Das ist es heute nicht. Aber einfach, um zu wissen, wo kommen die Völker her? Wer sind die Moabiter? Wer sind die Ammoniter? Wie schon gesagt, wir haben uns schon einige Völker angeschaut. Und es ist immer wieder so, dass die eine große Rolle im Volk Israel auch gespielt haben, weil es Länder waren, Völker, die in der näheren Umgebung gelebt haben. Und genauso eine Rolle spielte auch das Volk der Moabiter. Und es gab Konflikte, auch mehr wie einen. Wir lesen immer wieder, dass auch zum Teil die Moabiter über Israel geherrscht haben, wo Israel unterworfen wurde. Auch andersrum gab es immer wieder. Wir wissen auch aus dem Alten Testament, dass Gott hatte seinem Volk, dem Volk Israel, ein Land versprochen oder ein Landstrich, das ihnen gehören sollte. Und als das Volk Israel aus Ägypten auszog und sich auf den Weg machte, ist ja verständlich, sie durchstreiften mehrere andere Länder auch, ne? Ist ja klar. Man kommt ja nicht von A nach B, ohne irgendwelche Länder zu durchstreifen. Und so kamen die auch an das Volk der Moabiter oder an ihre Landesgrenzen. Und das Volk hat gesehen, was die Israeliten mit den anderen Völkern gemacht haben. Es sprach sich auch damals schon rum, in einem Zeitalter ohne Internet, ohne Handys, aber es sprach sich rum, ne, was so geschehen ist. Und man kann sich vorstellen, dass das Volk der Moabiter, sie lebten wirklich in großer Angst. Denn Völker, die stärker waren, wurden vernichtend geschlagen. Und so kommen die immer näher, immer näher. Wie verhält man sich? Wie verhalten wir uns, wenn wir Angst haben? Ich denke, jeder kennt diesen Spruch, dass Angst kein guter Ratgeber ist. Aber halten wir uns immer daran? Wenn es uns betrifft, wenn wir in solche Zustände der Not kommen, wie reagieren wir? Wir sehen, dass die Moabiter, deren König, der hat sich entschlossen, einen Mann anzuheuern, den Bileam, diesen Mann anzuheuern für Geld, damit er das Volk Israel verflucht. Der Mann, der kommt, und der versucht es auch dreimal. Dreimal versucht er, das Volk Israel zu verfluchen. Aber seine Zunge dreht sich nicht, so wie er es eigentlich beabsichtigt. Er kriegt es einfach nicht hin. Jedes Mal, wenn er den Mund öffnet, fängt er an, das Volk Israel zu segnen. Er kriegt es nicht hin, seine Zunge dreht sich nicht. Jedes Mal, wenn er sie verfluchen will, lässt Gott es nicht zu und er segnet das Volk. Und ja, es ist ein Dilemma, kann man sagen, ne? Für das Volk der Moabiter. Was machen wir jetzt? Wir sehen es, wir hören es, was machen wir jetzt? Und hier geschieht etwas, was ich mir nicht erklären kann irgendwie. Es ist etwas Unverständliches. Bileam sieht das, wie Gott seine Zunge dreht. Er hört sich selbst reden, was er nicht sagen will. Und er entschließt sich, einen Weg einzuschlagen, dem später das Leben kostet. Er denkt sich so, okay, ich kann dieses Volk nicht verfluchen, aber was kann ich machen? Und er gibt Balak, dem König der Moabiter, einen Rat. Er geht darauf ein. Und er versucht, zwischen Gott und dem Volk Israel einen Keil zu treiben. Die Sünde. Und es gelingt. Es gelingt tatsächlich. Bileam schafft es, das Volk der Israeliten zu schwächen, obwohl er sie nicht verfluchen kann. Er überredet die, dass die Moabiter den Israeliten entgegenkommen, als gut gesonnen. Wir lesen das in 4. Mose Kapitel 25. Dort heißt es, als Israel sich in Schittim aufhielt, begann das Volk, sich sexuell mit moabitischen Frauen einzulassen. Diese luden die Israeliten zu den Opferfesten ihres Gottes ein. Sie kamen und aßen mit ihnen und warfen sich vor ihrem Gott nieder. So ließ sich Israel in das Joch des Baal Peor einspannen. Da flammte Gottes Zorn gegen Israel auf. Schlau, oder? Teuflisch kann man es bezeichnen. Dämonisch. Trotz des besseren Wissens handelt Bileam so. Trotz des besseren Wissens. Aber er findet genau den Punkt, wo das Volk Israel verwundbar ist. Genau den Punkt. Die Sünde. Und sie treiben diesen Keil dazwischen. Und wir lesen, da flammte Gottes Zorn gegen Israel auf. Gerade noch gesegnet, jetzt zornig. Wenn wir nicht rechts rumgehen, dann gehen wir halt links rum. Und so haben wir einen Feind vor uns, der uns weit besser kennt, als wir uns kennen. Und dem ist das völlig egal. Wie rum, Hauptsache er kommt ans Ziel. Bileam treibt einen Keil zwischen. Und dieses Vergehen, Das ist dermaßen schlimm, dass Mose es sogar in den Verordnungen über die Aufnahme in die Gemeinde des Herrn vermerken lässt. Wir wissen, dass in der Gemeinde Israels damals, da gab es auch Proselyten, also Menschen aus anderen Völkern. Die haben sich einfach entschlossen, die haben gesehen, Gott segnet Israel und wir möchten dazugehören. Aber Mose stellt hier eine Verordnung auf. Und er sagt in 5. Mose, Kapitel 23, vorher sind da andere Sachen und dann reiht er auf. Dasselbe gilt für einen Ammoniter oder Moabiter. Sie sind für immer von der Gemeinde Gottes ausgeschlossen, selbst noch in der 10. Generation. Diese Sache, was sie hier angestellt haben, die war dermaßen schlimm, dass Mose es aufschreiben lässt, dass damit die Israeliten es nie vergessen. Das sollte für immer in Erinnerung bleiben. Denn sie haben sich geweigert, euch Brot und Wasser zu geben, als ihr von Ägypten kamt, und haben sogar Bileam, Ben Beor, aus Petor in Mesopotamien gerufen, um dich zu verfluchen. So schlimm war diese Sache, dass Moses aufschreiben lässt. Musste es denn dazu kommen, stellt man sich die Frage. Musste es denn überhaupt dazu kommen? Wie schon gesagt, die Moabiter, deren Land, das lag gar nicht im Plan der Israeliten. Überhaupt nicht. Sie hatten ihnen angeboten, lass uns durchziehen. Wir wollen nichts machen. Wir wollen nur durchgehen, nur durchwandern. Fast wie eine Autobahn, die einfach durchgeht, ne? Von A nach B. Aber die Angst, ne? Stellt sich die Frage, war das denn das Schicksal der Moabiter? War das ihr Schicksal? Nein, es war nicht ihr Schicksal. Das war nur eine Entscheidung, die Folgen einer falschen Entscheidung, die die Moabiter getroffen haben. Es müsste nicht so kommen. Aber sie haben sich dafür entschieden, diesen Weg einzuschlagen. Und es hat ihnen das Leben gekostet. Weit mehr als das sogar noch. Wie vielen Menschen ergeht es so wie den Moabitern? Wie vielen? Wenn es ihnen schwerfällt oder wenn sie in Bedrängnis kommen, wenn sie Misserfolge haben, da fangen sie an zu überlegen, wie bin ich hier hingekommen? Vielleicht waren meine Eltern schuld. Hätten sie mich doch damals, wo ich in der Schule war, mehr in den Hintern getreten, dann wäre was geworden aus mir. Oder so ähnliches, ne? Dann sind die Eltern schuld. Dann ist der Chef schuld. Dann ist noch irgendeiner schuld. Aber wie oft kommt es zu, dass jemand sagt, ich bin schuld? Ich habe mich falsch entschieden. Ich hätte dort das und das machen können, aber ich habe es nicht getan. Aus welchen Gründen noch immer. Und trotzdem sehen wir in all diesem Gottes Größe. Die Moabiter, ihr Ursprung, ihre Tat, ihre Entscheidung. Mose lässt es aufschreiben, ausgestrichen, ausgelöscht. Wie geht Gott damit um? Schlussendlich geht es ja immer darum. Nicht, was sagen die Menschen. Was sagt Gott dazu? Gott handelt anders. Die Moabiter, die werden nicht wegen ihrem Ursprung bestraft, wie schon gesagt, sondern wegen ihrer Entscheidung. Und doch finden wir, wenn wir das Geschlechtsregister von Jesus durchschauen, wen treffen wir dort an? Die Ruth. Wer war denn die Ruth? Es war eine Moabiterin. Es war eine Moabiterin. Und das war die Urgroßmutter von König David. Wahnsinn, oder? Wusste Gott das nicht? Hat er geschlafen in diesem Moment? Wahrscheinlich nicht. Aber der hat das Herz von dieser Ruth gesehen. Und er hat gesagt, das ist genau die richtige Person. Genau die möchte ich haben. Tausende Israelitinnen. Nein, diese Ruth, die soll es werden. Sie wird zur Urgroßmutter von König David. Eine Moabiterin. Wir sehen, dass Gott schaut das Herz an. Auch wenn meine Vorfahren vieles falsch gemacht haben, Gott sieht aber mein Herz. Und wenn ich mich für Gott entscheide, so wird er niemals sagen, nein, du hast keine Chance. Nein, macht er nicht. Gott sieht unser Herz. Er hat das Herz von Ruth gesehen. Und so sehen wir auch im heutigen Text, wenn wir Jesaja durchlesen, es ist eine Gerichtsbotschaft über dieses Volk. Und diese Gerichtsbotschaft, die kommt nicht nur von Jesaja, sondern auch von anderen Propheten. Die sprechen das auch an. Aber heute wollen wir uns diese zwei Kapitel anschauen. Und das heißt dort, wenn wir mit Vers 1 anfangen, das Wort, das auf Moab lastet, lasten wird. Moab ist zerstört, vernichtet in einer Nacht. Auch Kir Moab ist zerstört, verwüstet in einer Nacht. Die Moabiter steigen zu ihrem Tempel hinauf. Die Einwohner Dibons weinen an den Opferhöhen. Moab klagt über Medeba und Nebo. Auf allen Köpfen eine Glatze, abgeschoren jeder Bart. Auf den Gassen laufen sie in Trauersack, auf Dächern und Plätzen jammert das Volk. Sie lassen ihren Tränen freien Lauf. Heschbon und Elale schreien um Hilfe, dass man ihre Stimmen noch in Jahaz hört. Auch Moabs Krieger schreien laut. Ihrer Seele geht es schlecht. Es sind viele Städte, mit denen kann ich nichts anfangen, mit denen könnt ihr wahrscheinlich nichts anfangen. Aber den Sinn der Botschaft, denke ich, ist verständlich. Hier sind ganze Städte vernichtet worden. Städte, in denen Menschen gelebt haben, Moabiter. Wir lesen hier über Männer, wir lesen hier über Frauen, wir lesen hier über Krieger, also wirklich kriegerprobte Männer. Sie schreien laut. Es geht ihnen nicht gut, weil Gericht gekommen ist. Wenn man so das Alte Testament liest, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir persönlich kommt es so vor, dass Gott mit zweierlei Maß misst. Ist euch das schon mal aufgefallen? Auch in der heutigen Zeit würde ich es fast sagen. Er beurteilt Menschen nicht immer gleich. Er beurteilt zum Beispiel die Heidenvölker und das Volk Israel unterschiedlich. Ist ja auch verständlich. Wo ist denn der Unterschied zwischen diesen zwei Gruppen? Die Israeliten, sie hatten das Wort, sie hatten die Propheten, sie hatten die Verheißungen, sie hatten Gott, sie kannten Gott. Die heidnischen Völker hatten all das nicht. Und Gott behandelt sie auch anders als sein Volk. Das ist auch bei uns heute so. Ich denke mal, der behandelt auch uns, die wir uns Christen nennen, anders als die Menschen, die nicht kennen. Er verlangt mehr von uns, weil wir mehr wissen. Je mehr Wissen wir haben, das bringt auch Verantwortung mit sich, wie man mit dem Wissen umgeht. Und so kommt es mir zumindest so vor, dass Gott auch im Alten Testament schon so mit Israel und mit den Heiden nicht immer gleich gehandelt hat. Von seinem Volk hat er wesentlich mehr verlangt. Die anderen Völker, die Heiden, hat er oft danach beurteilt, wie sie zu seinem Volk standen. Wenn wir die Moabiter hier zum Beispiel anschauen, hätten sie sein Volk nicht angegriffen, wäre wahrscheinlich nichts passiert. Israel wäre durchgezogen, hätte vielleicht noch bezahlt für die Durchfahrt und alles wäre gut. Aber weil sie sich entschieden haben, sie anzugreifen, hat dieses Gericht sie selbst getroffen. Genauso gibt es auch ein paar Sachen, die Gott überhaupt nicht ausstehen kann. Die mag er überhaupt nicht. Eins davon ist, wenn man seine Kinder Göttern opfert. Und das finden wir im Alten Testament des Öfteren, dass Könige oder Menschen ihre Kinder geopfert haben, damit sie selbst besser dastehen. Also ihren Göttern geopfert in 2. Könige zum Beispiel. In Kapitel 3, da wird uns ein Krieg berichtet über einen Krieg, wo Israel, Juda und Edom, die ziehen in den Krieg gegen Moab. Und als die Moabiter richtig in Bedrängnis kommen, da heißt es in Vers 27, da nahm er seinen erstgeborenen Sohn, der an seiner Stelle König werden sollte, und opferte ihn als Brandopfer auf der Mauer. Der König von Moab opfert seinen Erstgeborenen, der König werden sollte, nur damit es ihm dadurch eventuell besser gehen wird. Verstehen wir diesen Gedanken? Damit es mir gut geht, opfere ich mein Kind. Ist dieser Gedanke nicht auch heute noch sehr, sehr aktuell? Ich denke schon, oder? Dieser Gedanke, der ist auch heute noch sehr aktuell. Wir brauchen nur an die Abtreibungen denken. Wie oft ist dahinter auch der eigene Nutzen? Ich will, dass es mir gut geht. Ich bin noch zu jung. Mein ganzes Leben steht noch vor mir. Ich muss noch Ausbildung machen. Ich muss noch... Da kann man vieles eintragen. Und dieses Kind, dieses Ungeborene, das ist mir im Weg. Und damit es mir gut geht, opfere ich das. Ist ja kein Problem heutzutage. Ich mache eine Abtreibung und alles ist wieder gut. Das Leben geht weiter. Für mich ja. Für das Ungeborene nicht. Und so sehen wir, manche Sachen, die sind nicht neu auf dieser Welt. Unter anderen Umständen, andere Gedanken, anders verpackt, aber es ist nicht neu. Ein anderes Thema ist die Homosexualität. Es ist auch ein Thema, was nicht neu ist. Das ist nicht heute erfunden worden. Wenn wir die Bibel lesen, es fängt fast auf den ersten Seiten der Bibel an. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und was ich sehr interessant finde, das ist eine Begebenheit, die wir im Alten Testament finden, in 1. Mose, im ersten Buch der Bibel. Es ist auch eine Situation, wo Gott herabsteigt zu Abraham, zu seinem Freund, nenne ich das mal so. Und er sagt in 1. Mose Kapitel 18, Gott sagte also, schwere Klagen sind über Sodom und Gomorra zu mir gedrungen. Ihre Sünde ist offenbar gewaltig groß. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob ihr Tun wirklich dem Schreien entspricht, das zu mir gedrungen ist. Ich will wissen, ob es so ist oder nicht, sagt Gott zu Abraham. Ich hab's gehört, ich will mich vergewissern. Ist es wirklich so? Und weiter lesen wir in 1. Mose Kapitel 19, Vers 4 und 5. Da geht es gerade, Lot wohnt ja in diesen Städten. Er wohnte mitten unter diesen Menschen, die hier gerichtet werden sollen. Und es heißt, nach der Mahlzeit wollten sie sich gerade niederlegen. Da kamen die Männer von Sodom herbei und umstellten das Haus. Es waren alle Männer der Stadt, alte und junge, einmütig. Alle Männer, nicht einzelne, ist eigentlich eine gute Eigenschaft, oder? Wenn Menschen sich in einer Stadt einig sind, nicht einzelne, nicht Gruppierungen, sondern wirklich Einigkeit, ist eine gute Eigenschaft. Aber in Vers 5 heißt es, sie schrien nach Lot und riefen, wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Los, gib sie heraus. Wir wollen es ihnen besorgen. Das ist die einzigste Tat, die wir im Alten Testament zu dieser Geschichte lesen. Also die einzigste Sünde, die uns beschrieben wird. Vergewaltigen. Sie wollten diese Männer, die bei Lot eingezogen sind, sie wollten sie mit der ganzen Stadt vergewaltigen. So steht es im Wort Gottes. Unabhängig von dem, was ich davon halte. Unabhängig davon, was ihr davon haltet. Welche Gesetze, welche Maßstäbe heute dran sind, völlig egal. Es geht darum, wie sieht Gott das? Nicht, wie sehe ich das? Aber hier ist doch noch mehr beschrieben, was man vielleicht beim ersten Lesen gar nicht so auffällt. Was geschieht denn sonst noch alles drumherum um diese Begebenheit? Wie oft sind wir als Christen damit überfordert mit solchen Situationen? Wie verhalten wir uns? In Spanien hat man jetzt einen Homosexuellen zu Tode geprügelt. Ist das gut? Ist das schlecht? Wie beurteilen wir das? Was sagt denn das Wort Gottes dazu? Wir können ja gucken, wie hat Abraham sich damals verhalten? Was hat Abraham gemacht? Der hat nicht seine Kriegsknechte aufgerufen und gesagt, komm, wir ziehen los. Abraham bittet für diese Städte. Oder? Er verhandelt mit Gott. Selbst wenn da nur 5 Gerechte sind, willst du sie dann alle umbringen? Er verhandelt mit Gott. Man kann sagen, er geht in Fürbitte für diese Menschen. Wie verhält Lot sich? Direkt als Betroffener. Abraham war ja eigentlich nicht betroffen, ihm ging es nur um seinen Verwandten. Wie verhält Lot sich als Betroffener? Mittendrin, mitten in diesem Geschehen. Er greift sie nicht an. Er greift sie nicht an. Er versucht auch Lösungen zu finden. Er versucht sie zu beschwichtigen. Aber er greift nicht zur Gewalt. Tut er nicht. Wie sollte sich ein Christ verhalten? Ein Krieger Gottes, nenne ich das mal so, provokant. Wie sollte sich ein Krieger Gottes verhalten? So wie Petrus das Schwert nehmen und losschlagen? Ich denke, ein Krieger Gottes, ein wahrer Krieger Gottes, der schließt die Augen und er geht auf die Knie. Er ruft nicht zur Gewalt auf, sondern er geht auf die Knie. Denn das Gericht, dafür sind wir nicht, das ist nicht unser Ding. Wir müssen niemanden richten. Wir müssen niemanden verurteilen. Das Gericht, das ist in Gottes Hand. Und Gott schaut sich das genau an. Und Gott weiß, wann was dran ist. Nicht wir. Gottes Maßstäbe, die sind unumstößlich. Und die lassen sich von keinem Mensch, von keinem Volk und von keiner Nation irgendwie verändern. Gottes Maßstäbe, die stehen fest. Die sind mehr als in Stein gemeißelt. Unumstößlich. In 2. Petrus steht es: Der Herr verzögert seine Zusage nicht, wie manche das meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht, sondern dass alle Gelegenheit haben, zu ihm umzukehren. Der Tag des Herrn wird aber so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und die Himmelskörper im Feuer verglühen. Die Erde und alles, was der Mensch auf ihr gemacht hat, werden dann verbrannt werden. Lässt sich dieses Gericht irgendwie aufhalten? Nein, es lässt sich nicht aufhalten. Gott hat es vorhergesagt und es wird geschehen. Aber was können wir tun? Wir können das tun, was Abraham gemacht hat. Wir können versuchen, einzelne Menschen herauszuretten aus diesem Gericht. Das können wir. Und das ist auch unsere Aufgabe. Verurteilen ist einfach. Mit Gewalt, das ist das typisch Menschliche. Besonders bei uns Männern wahrscheinlich. Das ist das typisch Menschliche. Aber auf die Knie zu gehen und zu beten, das ist, ich denke, das erfordert Mut. Das erfordert Mut, weil damit geben wir zu, nicht ich, sondern Gott. Nicht ich bin stark, sondern er ist stark. Weiter lesen wir in Jesaja: Und auch mein Herz schreit um Hilfe für dieses Volk. Sie fliehen bis nach Zoar und nach Eglat, Schelechia. Weinend schleppen sich Menschen den Aufstieg nach Luhit hoch. Auf dem Weg nach Horonaim erheben sie erschütterndes Geschrei. Verschüttet sind die Quellen von Nimrim. Alles Gras ist verdorrt, das Kraut ist verwelkt, kein Grün ist mehr da. Was sie noch haben, tragen sie bei sich und gehen über den Pappelbach. An allen Grenzen Moabs hört man Wehgeschrei. Man hört es bis nach Eglaim, bis Beer Elim dringt sein Klageschrei. Dimons Wasser ist schon voller Blut, doch ich bringe noch mehr Unheil über die Stadt. Auf die letzten Moabiter im Land, auf die Überlebenden lasse ich die Löwen los. Es ist ein Gericht, es ist ein hartes Gericht. Wie steht Gott dazu? Gleichgültig? Schaut nur zu? Nein, sein Herz blutet. Denn jeder Mensch ist doch im Grunde seine Schöpfung. Gott liebt jeden Menschen, jeden Einzelnen. Es gibt keine Ausnahme. Keiner kann sagen, ich bin so unbedeutend. Keiner kann sagen, mich kennt doch keiner, mich braucht doch niemand. Nicht mal meine Eltern haben mich geliebt. Wer bin ich schon? Gott hat jeden geliebt. Unabhängig. Gott hat jeden geliebt. Auch diese Moabiter. Und doch sehen wir, er lässt das Gericht zu. Sonst wäre Gott nicht Gott. Aber es tut ihm im Herzen weh. Jeder Mensch, der sich für die Sünde entscheidet, stellt sich freiwillig unter das Gericht. Nicht Gott entscheidet das, sondern der Mensch entscheidet das. Wenn er sich für die Sünde entscheidet, stellt er sich automatisch unter das Gericht. Das ist wie ein Finger in eine Steckdose stecken. Da ist ja nicht die Steckdose schlecht. Eigene Dummheit, würde ich dann sagen, oder? Das versucht man schon den Kindern beizubringen. Nicht in die Steckdose reinstecke, Nagel oder sonst irgendwas. Sollte man nicht. Gibt Aua. Genauso ist es mit der Sünde. Nur noch wesentlich schlimmer. Und das war ja auch im Grunde der Grund, warum Gott Israel erwählte. Er erwählte Israel nicht, weil sie besser waren, sondern wahrscheinlich sogar noch, weil sie schlechter waren. Weil sie unbedeutender waren, weil sie kleiner waren, sturer waren. Wir finden nicht viel Gutes, was man auf Israel beziehen kann, auch in der Bibel nicht. Gott sagt selbst, ihr seid das Kleinste, das Sturste, das... ne? Aber genau sie erwählt er, damit sie ein Licht sein sollen unter den Nationen. Das war ihre Aufgabe. Das war die Aufgabe Israels. Sie sollten zeigen, es gibt einen lebendigen Gott. Wofür hat er uns erwählt heute? Ist es nicht dasselbe? Wofür hat er uns in der Welt stehen lassen, da wo wir sind? Damit wir den Menschen zeigen sollen, es gibt einen Gott. Nicht wir sind besser, wir sind oft noch schlimmer wie die anderen. Nicht wir, aber es gibt einen Gott, der hat uns verbessert, verändert. Verbessert kann man sogar nicht sagen wahrscheinlich. Es gibt so einen schönen Spruch, wir sind nicht besser, aber wir sind besser dran. Weil wir unter Gottes Schutz stehen, weil er sich zu uns bekennt. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehrt und lebt, hat Benjamin heute schon auch zitiert. Oder so ähnlich, ne, mit ähnlichen Worten. Und so geht der Text auch weiter. Schickt von Moabs Felsennest Schafböcke durch die Wüste zum Landesherrscher auf dem Zionsberg und sagt ihm, wie herumflatternde Vögel, wie ein aufgescheuchtes Nest, irren Moabs Frauen an den Furten des Arnon umher. Gib Rat und triff eine Entscheidung für uns. Mach deinen Schatten wie das Dunkel der Nacht und verbirg die Vertriebenen, verrate die Flüchtlinge nicht. Gib denen, die aus Moab fliehen, Gastrecht bei dir. Verstecke sie vor dem Wüstenverfolger. Ich finde, es ist ein sehr schönes Bild, das uns hier gezeigt wird. Nicht die Not der Moabiter, das nicht, sondern dass sie in ihrer Not erkennen, wo sie hin müssen. Die richtige Blickrichtung, die ist oft entscheidend. Von ihrem Felsennest, sie lebten ja im Bergland, von ihrem Felsennest, wo sie sich in Sicherheit wähnten, durch die Wüste, wo wahrscheinlich keiner freiwillig durchgehen würde, hin zum Zionsberg. Also einmal runter und wieder hoch. Hin zum Zionsberg, dem Ort, wo es Hilfe gab. Dieser Zionsberg, was war denn das Besondere da? Zum Zionsberg hat Gott sich bekannt. Da stand Gott hinter. Auch wenn die Israeliten oft falsch handelten, aber Gott hat sich dazu entschieden. Zionsberg. Und die Moabiter erkennen, dort müssen wir hin. Hier, wo wir jetzt sind, ist es unsicher. Wir müssen durch die Wüste, durch Schwierigkeiten hin zum Zionsberg. Und ich denke, das ist auch heute für unsere Mitmenschen sehr wichtig, das zu erkennen. Es ist eine sehr schöne Parallele, die wir hier sehen. Menschen, die sich wirklich sicher gefühlt haben, bis vor kurzem noch, die stehen plötzlich vor Veränderungen da. Wie viele Menschen hat es erwischt in den letzten 18 Monaten? Wie viele Menschen stehen vor einem finanziellen Aus? Uns hier geht es im Großen und Ganzen gut, würde ich sagen. Uns geht es im Großen und Ganzen gut. Aber wie viele stehen vor dem finanziellen Aus, familiären Aus? Wie viel Not, wie viel Leid? Aber es gibt diesen Zionsberg. Den gibt es heute immer noch. Gott hat sich nicht verändert. Und wir stehen hier, jeder an seinem Ort, jeder an seinem Platz. Und wir dürfen diese Menschen dorthin weisen, zum Zionsberg. Nicht wir können helfen. Das, was Benjamin heute Morgen schon gesagt hat. Gott steht immer bereit. Und er steht immer mit ausgebreiteten, ausgestreckten Armen. Und er möchte jeden Menschen aufnehmen. Er schenkt nicht Veränderung, die wir uns selbst erarbeiten müssen. Gott verändert von innen nach außen. Das ist seine Art. Nicht so wie eine Creme, die von außen aufgetragen wird. Dann wird die Haut geschmeidig eine kurze Zeit. Aber Gott schenkt von innen nach außen Veränderung. Er verändert den Menschen. Und er bekommt Heil. Er bekommt wirklich Hilfe. Und er verändert sich. Es heißt hier weiter, wenn der Peiniger beseitigt ist, wenn die Zerstörung aufgehört hat, die Verwüster aus dem Land verschwunden sind, dann wird ein Thron der Gnade aufgerichtet sein. Auf ihm, am Wohnsitz Davids, wird in Wahrheit einer sitzen, der das Recht sucht und in Gerechtigkeit erfahren ist. Ich denke, das ist das, was wir auch heute immer noch uns wünschen, oder? Diesen Tag, wo dieser Peiniger, dieser Verwüster, dieser Zerstörer verschwunden ist, beiseite getan wird, wo ihm die Macht genommen wird. Und er versetzt ja die Völker bis heute immer noch in Aufruhr. Das ist immer noch die gleiche treibende Kraft dahinter. Immer noch der gleiche. Aber wir wissen, er wird beiseite getan. Er wird beiseite getan. Seine Uhr ist wie eine Sanduhr und da ist nicht mehr viel übrig. Auch das letzte Sandkörnchen wird durchfallen und er wird beiseite getan. Für immer. Weiter lesen wir. Wir haben vom Hochmut Moabs gehört, wie überheblich, stolz und vermessen es ist. Doch sein Prahlen ist leeres Geschwätz. Jeremia schreibt in Kapitel 48 ähnlich. Wir haben gehört von Moabs Stolz, denn Stolz ist es über jedes Maß. Von seinem Hochmut, seinem Geltungsdrang und seiner Überheblichkeit. Es kommt mir so vor, als würde Jesaja in die heutige Zeit hineinschauen. Ist es nicht genau das, was wir heute um uns herum sehen? Geltungsdrang. Das ist doch so ein modernes Wort, finde ich. Jeder Mensch, er kann nicht anders. Ne? Da fehlen einem die Worte. Aber dieser Geltungsdrang, der ist heute doch so in. Der ist so in. Stolz, Überheblichkeit. Das ist Alltag heutzutage. Wer bin ich? Wer bist du, dass du mir was zu sagen hast? Das ist doch der Gedanke heute, oder? Niemand hat uns doch was zu sagen. Wir sind doch jemand. Doch, was heißt es hier? Im Lichte des Wortes Gottes nur leeres Geschwätz. Nur leeres Geschwätz. Es ist nichts. Der Stolz der Menschheit, ihre Errungenschaften. Es verbrennt. Das ganze Werk des Menschen verbrennt. Da ist nichts über. In Offenbarung 6 steht, 15 bis 17, da versteckten sich die Könige der Erde, die Herrscher und die Generäle, die Reichen und die Mächtigen, aber auch alle anderen Menschen, Sklaven wie Freie. Sie versteckten sich in Höhlen und Felsspalten und flehten die Berge und Felsen an, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Blicken dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn jetzt ist der furchtbare Tag ihres Zorns gekommen. Wer kann da bestehen? Könige der Erde, Herrscher, Generäle. Es geht von ganz oben bis nach ganz unten zu den Sklaven. Und alle schreien dasselbe. Denn vor dem, der auf dem Thron sitzt, der auf dem wahren Thron sitzt, sind sie alle nichts. Alle nichts. Alles Nichtigkeit und alles Geschwätz. Der ganze Stolz von denen. Was wir heute noch um uns herum hören. Alles Geschwätz. Die Mächtigen der heutigen Zeit, die können sich aufblähen. Aber vor Gottes Blick wird der jegliche Wind aus dem Segel genommen. Da bleibt nichts über. Darum wird Moab sein Schicksal beklagen. Heulen werden sie allesamt. Kir Heres, Rosinenkuchen, weinen sie nach. Und seufzen, tief betrübt. Heschbons Terrassen sind verwelkt, verdorrt sind die Weinstöcke von Sibma, deren Wein die Starken der Völker schwach gemacht hat. Bis nach Jesa reichte in ihre Ranken, bis in die Wüste verliefen sie sich, überschritten selbst das Tote Meer. Darum weine ich mit den Leuten von Jesa in die Weinstöcke Sibmas. Mit meinen Tränen tränke ich euch, Heschbon und Elale. Denn über Weinlese und allen Ertrag ist ein Jauchzen der Feinde gefallen. Jetzt freuen sich die Feinde darüber, weil sie haben alles für sich in Anspruch genommen. Moab hat alles verloren. Ihre ganze Ernte, ihre fruchtbaren Gärten, alles zur Wüste geworden. Aus allen Gärten weggerafft ist Freude und Gesang. In den Weinbergen hört man keinen Jubel mehr. Niemand stampft mehr Trauben in der Kälte aus. Alle fröhlichen Rufe sind verstummt. O Moab klagt mein Innerstes. Über Kir Heres erzittert mein Herz. Selbst wenn Moab sich um Opfer müht, zum Gebet in sein Heiligtum hochsteigt, es nützt ihm nichts. Diese Worte hat Gott einst über Moab gesagt. Doch jetzt spricht Gott so: In 3 Jahren die ihr wie ein Tagelöhner zählen werdet, wird man über den Ruhm Moabs nur noch verächtlich lachen. Von seiner zahlreichen Menge wird nur noch ein winziger, ohnmächtiger Rest übrig sein. Es ist wie ein riesiges Gebäude, was Menschen sich aufbauen. Es sieht wunderschön aus. Es funktioniert alles so perfekt, wenn wir heute um uns schauen. Eine Maschinerie, die seinesgleichen sucht, oder? Alles so wunderschön. Der Mensch, fast als Gott schon, kann man ihn bezeichnen, was er alles hinkriegt. Nein, die haben kein Fundament. Und das wissen wir ja. Ein noch so wunderschönes Gebäude ohne Fundament, es stürzt in sich zusammen. Wenn der letzte Stein oben drauf gelegt ist und man sich zurücklehnt und sagt, jetzt, ja, dann passiert es. Es kracht in sich zusammen. Dieses Problem hatten damals die Moabiter. Dieses Problem gab es schon immer in der Weltgeschichte. Auch in der heute so modernen und aufgeklärten Menschheit. Sie haben dieselben Probleme. Denn sie verneinen das Fundament. Das, was sie eigentlich trägt, das verneinen sie. Die Rechtsbestimmungen, die Gott gestellt hat in seinem Wort, die verneinen sie. Die sind für sie nicht gültig. Meinen sie zumindest. Aber das wird ein Ende nehmen. Ein jähes Ende. Wie ein Dieb in der Nacht, heißt es. Wie sollten wir uns verhalten? Wie sollten wir uns in dieser Zeit verhalten? Denn im Grunde wissen wir ja das alles. Das ist ja für uns nicht neu. Was um uns herum geschieht, haben wir es nicht gewusst? Wir haben es vielleicht verdrängt. Aber wir haben es gewusst, weil wir es schon zigmal gelesen haben. Und wir wissen auch ganz genau, wo es hingehen wird. Auch das wissen wir. Auch wenn selbst wir es manchmal verdrängen, weil es uns so gut geht hier. Es geht auch uns gut. Wir haben ein schönes Haus, wir haben doch alles, es geht uns gut. Aber die Rechtsbestimmungen, die Gott gestellt hat, die sind unumstößlich. Und wenn die Welt den Punkt erreicht, wo Gottes Maß voll ist, dann wird genau das geschehen, was in seinem Wort beschrieben steht. Und wie schön ist es, dass wir auf der richtigen Seite stehen, oder? Und noch schöner ist es, wenn wir möglichst viele Menschen mit auf diese Seite ziehen. Nicht mit Gewalt, nicht durch Schlägereien, nicht mit dem Schwert, wie es im Mittelalter war, auch nicht mit Verurteilungen, sondern mit dem Wort Gottes. Das ist unser Weg und nichts anderes. Amen. Lass uns noch aufstehen zum Gebet. Vater, du siehst uns, die wir hier leben in der heutigen Zeit. Du kennst die ganze Situation viel besser, als wir es irgendwie in Worte fassen könnten. Und doch haben wir dein Wort. Wir wissen vieles, weil du es uns offenbart hast. Durch das Lesen deines Wortes, durch den Heiligen Geist, zeigst du uns, wo es hingeht. Vater, und ich bitte dich, schenk du uns den wahren Mut. Schenk, dass wir wirklich wahre Krieger Gottes sind, die nicht das Schwert in der Hand nehmen, sondern dein Wort und auf Knie gehen, im Gebet. Denn das sind die Waffen, die du uns gegeben hast. Dein Wort und das Gebet, Kommunikation mit dir. Schenk du wirklich Gnade, dass wir zur richtigen Zeit die richtigen Gedanken und die richtigen Worte haben. Nicht überheblich, sondern demütig, so wie du es warst. Du warst bereit, als Knecht auf diese Erde zu kommen. Als Sohn Gottes, Herr Jesus, du warst bereit. Und du hast es getan. Du warst dir nicht zu gut, am Kreuz zu sterben für uns. Du bist diesen Weg gegangen. Schenke auch uns diesen Mut und diese Liebe zu unseren Mitmenschen, dass wir wirklich dieses Licht wie ein sauberer, guter Spiegel weitergeben können, Herr. Schenk du Gnade dafür. Amen.